der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit großartigen Gästen und vor allen Dingen mit einem super spannenden Thema. Wir sprechen über Googles Marktmacht und die Konsequenzen für das Advertising-Ökosystem. Und ich habe heute zwei Experten zu Gast, über die ich mich wirklich sehr freue. Zum einen ich will nicht sagen Stammgast, aber ein Gast, den ich schon oft begrüßen durfte, den ihr schon sicherlich aus den einen oder anderen Podcast kennt, Philipp Klöckner aus dem unser Experte in allen Lebenslagen rund um das Advertising-Ökosystem, insbesondere mit der hohen Fokussierung auf die Suchmaschine, und einen Rechtsexperten, und zwar Professor Dr. Thomas Höppner. Er wiederum ist Kartellrechtsexperte, und wir wollen heute über einen ganz aktuellen Anlass sprechen, nämlich die aktuelle Klage vom DOJ in einem Antitrust-Verfahren gegen Google. Und wir wollen darüber sprechen, welche Konsequenzen das hat und was man dafür oder dagegen tun kann, damit sich hier eine positive Entwicklung einstellt. Herzlich willkommen, die Herren. Philipp, dich muss man, glaube ich, nicht mehr vorstellen, es sei denn, du bestehst drauf. Nein, du schüttelst mit dem Kopf.
Ich verzichte gerne.
Sehr gut. Aber Thomas, bitte stell dich doch kurz selbst vor und dann steigen wir auch gleich an.
Mein Name ist Thomas Höppner, ich bin Partner in der Wirtschaftskanzlei Hausfeld und Professor für Wirtschaftsrecht an der TU Wildau. Ich begleite seit ungefähr 10 Jahren viele Werbetreibende, aber auch Publisher bis hin zu Presseverlegern in Verfahren gegen große Tech-Unternehmen, insbesondere Google und Apple, und habe da einen besonderen Fokus auf Werbemärkte.
Wunderbar. Ihr seid beides Experten, deshalb bin ich sicher, dass das eine sehr spannende und lebendige Diskussion wird. Jetzt gab es diese Klageschrift, die, ich glaube, Ende Januar veröffentlicht wurde. Thomas, vielleicht magst du anfangen. Was ist da genau passiert und welchen Inhalt hat diese Klageschrift und welche Konsequenzen erwartest du da?
Die Klageschrift des Department of Justice zielt darauf ab, dass man beim Bereich der Vermittlung von Display-Werbung, also der programmatischen Werbung, mehr Wettbewerb schafft. Das DOJ, vor allem der neue Leiter Jonathan Kanter, der früher jahrelang Berater von Microsoft war, hat erkannt, dass eigentlich die Vermittlung von Display-Werbung ein sehr wichtiger Wirtschaftsbereich ist für Tausende von Publishern, aber auch für umgekehrt Tausende von Werbetreibenden. Und dass dort eine so starke Dominanz von Google besteht, dass der Wettbewerb an allen Fronten darunter leidet und dass man deshalb dann näher drauf blicken muss. Diese Klage zielt jetzt konkret darauf ab, dass die verschiedenen Ebenen bei der Vermittlung programmatischer Werbung, in denen Google aktiv ist, dass die ein wenig entzerrt werden. Und eines der Vorschläge ist tatsächlich, oder besser gesagt, was das Department of Justice dann vom Gericht haben will, dass man die gesamte Vermittlung der Display-Werbung von Google abtrennt, also wirklich eine Entflechtung hat, dass Google dann noch seine eigenen Werbeflächen vermarkten kann, aber nicht mehr für die Vermittlung von Werbung auf Drittflächen zuständig ist und dieser Bereich einem anderen Unternehmen übertragen wird.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird aber auch ein Missbrauch dieser Marktmacht unterstellt. Ist das richtig?
Ja, also diese Rechtsfolge knüpft an eine ganze Palette an für missbräuchlich erachteten Verhaltensweisen. Eine ganze Palette, weil das Department of Justice davon ausgeht, dass wir es hier mit einer breit angesetzten Strategie von Google haben, die damals schon beim Erwerb von Double-Click anfing und dann sich über mehrere weitere Erwerbe von AdTech-Unternehmen und dann anschließende Verhaltensweisen fortgesetzt hat, die jeweils darauf abzielten, dass Google die wesentlichen Schnittstellen bei der Vermittlung besetzt, dominiert und nach Erlangung der Dominanz die Dienste sich gegenseitig so begünstigen, dass Wettbewerb nicht mehr nachkommen konnte und Google eigentlich ein Gesamtpaket, so eine Art One-Stop-Shop ist, der dann nicht mehr angreifbar war, egal auf welcher Vermittlungsebene. Die einzelnen Dienste haben sich so stark gegenseitig verstärkt und begünstigt, dass dann Wettbewerber es sehr schwer hatten, diese Vorteile in irgendeiner Form nachzuahmen.
Okay, vielleicht bevor wir einsteigen, um vielleicht noch ein paar Beispiele, die, glaube ich, auch in dieser Klageschrift enthalten sind, wie dort Marktmissbrauch und unterstellt wird, glaube ich, muss man erstmal sagen. Pip, die zur Dominanz von Google oder zur Größe von Google am Gesamtwerbemarkt. Ich sage jetzt bewusst Gesamtwerbemarkt. Der größere Teil ist sicherlich immer noch das Search-Geschäft. Aber wie bedeutsam ist eigentlich das Display-Geschäft für Google? Und erstmal für den, also wie groß ist wiederum der Anteil von Google am Gesamtmarkt?
Ja, es gibt gar nicht so einfach, gute Zahlen zu bekommen, aber sagen, vielleicht Thomas kann mich gerne korrigieren, wenn er bessere hat. Also was man viel liest, dass sozusagen am US-Display-Markt ist der Anteil angeblich nur 26,5%, was jetzt noch nicht mega dominant klingt. Da muss man mal dazu sagen, dass natürlich viele andere große Player, also wer sind die direkten Konkurrenten? Natürlich ein Meta, ein Amazon, ein Apple und so weiter. Die vermarkten ja teilweise auch noch relativ exklusiv überwiegend ihr eigenes Inventar. Und an dem Markt für sozusagen freie Teilnehmer, also die über Ad-Exchanges ihr Inventar zur Verfügung stellen oder nachfragen, daran hat Google wahrscheinlich einen deutlich größeren Marktanteil. Warum das auch so ein bisschen schwer zu ermitteln ist, ist, dass eigentlich alle Marktteile, also das hatten wir an einem der frühen Podcasts auch schon mal thematisiert, dass ja eigentlich jeder mit jedem arbeitet. Also jeder Publisher hat im Durchschnitt, glaube ich, bis 3 oder mehr Supply-Side-Plattformen oder nimmt an Ad-Networks teil. Die Nachfrage haben oft 5, 6 verschiedene Demand-Side-Plattformen, über die sie Gebote abgeben. Von daher ist es nicht ganz so einfach. Was man aber sagen muss, ist, wahrscheinlich Google 90% der Gebote in irgendeiner, sozusagen, in irgendeinem Teil des Ökosystems zu Gesicht bekommt. Das kann in der Ad Exchange sein, wo das DOJ, das Department of Justice in den USA, sagen, ihren Anteil auf 50% schätzt. Das kann auf der, sagen, Gebotsabgabeseite sein, wo sie sagen, Google sieht da 90% der Gebote mindestens. Oder es kann auch auf der Network Publishing Seite sein, wo es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Diversifikation gibt.
Und also auf jeden Fall das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht nur ein wesentlicher Bestandteil ist der Marktteilnahme, wenn man wirklich das Geschäft auch macht, sondern wenn man allein die Opportunität hat, wirklich dann ein Gebot auch abzugeben oder dann auch den Zuschlag zu kriegen. Das ist ja ein bisschen was anderes.
Eine wichtige Ergänzung vielleicht noch, dass diese Dominanz halt größtenteils auch durch den Erwerb von DoubleClick damals in 2007, 2008 entstanden ist. Das war ein großer Ad-Server-Player auf der Supply-Seite, auf der Publisher-Seite. Mhm. Und da hat Google einfach so einen sehr großen Fußabdruck über Nacht gewonnen mit. Und das dann durch so ein vermeintlich wettbewerbswidriges Verhalten auch immer weiter ausgedehnt und diesen Vorteil auch genutzt, um so eine bessere Kondition für sich selbst zu schaffen in verschiedenen anderen Bereichen. Mhm. Aber da kommen wir bestimmt noch drauf.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einmal erwähnen, weil wir jetzt hier im Grunde 3 Menschen sind, die über Google sprechen und nicht mit Google sprechen. Und wir haben es nicht geschafft, einen Vertreter oder eine Vertreterin von Google jetzt hier mit in den Podcast hinzuzukriegen. Ich bin aber sicher, dass wenn sich das ändern sollte und jemand das aus der Google-Seite hört und willens und in der Lage ist, an dieser Diskussion teilzunehmen und die Google-Perspektive dazu legen, dann herzlich willkommen. Dann setzen wir das fort. Ich glaube, das ist relativ gefahrlos, das zu versprechen. Jetzt nochmal weiter von der Dimension. Wir haben jetzt uns, glaube ich, auf US-amerikanische Zahlen bezogen. Es ist aber vermutlich sicher, also es ist keine mutige These, dass das Bild in Europa nicht grundsätzlich fundamental anders aussieht, oder?
Davon würde ich ausgehen, ja. Man hat letztlich die gleichen Ad-Exchanges hier, also die Google Ad-Exchange, OpenAI, Nexus, beziehungsweise Xandr, ähnliche Supply-Side-Plattformen, Smartu, Google AdMail, Pubmatic, ähnliche Demand-Side-Plattform, Criteo, Google Marketing-Plattform oder DV360, Magnite, Rubicon, The Trade Desk, die Player, aber sind alles globale Player, nach meiner Auffassung. Das sollte sich nicht groß unterscheiden.
Wunderbar. So, und die jetzt nochmal konkret auf dem, was jetzt an Missbrauch als Vorwurf oder als Klage im Raum steht. Worin liegt jetzt im Grunde der Marktmissbrauch, den Google vermeintlich vorgenommen hat?
Also, ich würde es vielleicht einmal ganz einfach erklären und dann kann Thomas sozusagen nochmal sehr speziell erklären. Also einfach gesagt hat Google sich quasi durch die Übernahme von DoubleClick so einen sehr großen Marktanteil erkauft in dem Markt, auch einen Konkurrenten weggekauft einfach, das ist so ein konkreter Vorwurf. Und dann sagen, an verschiedensten Stellen sagen, seine Marktmacht auf der Seite quasi ausgenutzt, um die eigene Ad-Exchange zu bevorzugen oder in der eigenen Ad-Exchange ihre eigene sozusagen Demand-Side-Plattform vorrangig zu behandeln. Sie haben höchstwahrscheinlich die Margen oder die Bids gefixt und damit sozusagen für extra Marge gesorgt, indem sie in den Auktionsmechanismus eingegriffen haben und genau dafür damit wahrscheinlich sozusagen Excess Profits oder so ein,
eine Übermarge
erzeugt. Aber zu den konkreten Punkten kann Thomas sich vielleicht noch besser äußern.
Gerne, Thomas.
Also zunächst noch mal in Ergänzung zu den Zahlen. Das Bundeskartellamt hat die Zahlen im Jahr 2022 im Dezember ermittelt, konkret für Deutschland. Und man muss natürlich unterscheiden, einmal Vermarktung eigenen Inventars. Ja, dort kommen wir, je nachdem, ob man Suchmaschinen, Quatsch, soziale Netzwerke mit einbezieht oder nicht, auf einen Anteil von zwei mit sozialen Netzwerken ist man bei 30-40%. Und wenn man sie rausnimmt, also sprich Meta rausnimmt, dann ist man sogar bei 50-60%. Das ist aber vor allem durch YouTube eigenes Inventar. Jetzt zu dem, worüber wir reden, also die Vermittlung von Drittinventar. Dort kam das Bundeskartellamt überall auf Zahlen jedenfalls über 40%. Beim Ad-Server für Werbetreibende 40-60% ist ein bisschen geringer als im Ausland, weil in Deutschland Adform, Flash-Talking und Amazon wohl eine stärkere Rolle gespielt haben. Bei den DSPs haben wir 60-70%, bei den SSPs kommen wir auf 60-80% und beim Ad-Server für Publisher sogar 80-100%. Das ist also die stärkste Form. Und da setzten auch diese Verhaltensweisen an, die missbräuchlichen Verhaltensweisen, die im Prinzip versuchen, dort, wo Google am stärksten aufgestellt ist, nämlich am Ende bei den Ad-Servern, diese Vorteile im Prinzip zu übertragen auf die SSP und die DSP. Und da ist auch so ein gewisser Unterschied beim amerikanischen Ansatz und dem, den wir in Europa hatten. In Europa gibt es auch schon mehrere Verfahren zum Missbrauch von Marktmacht im Bereich der Vermittlung von Display-Werbung. In Europa geht man davon aus, dass es eigentlich zwei Märkte im Zentrum gibt. Das ist SSP und das ist DSP. Das DOJ ist noch ein bisschen in der Vergangenheit verfangen, finde ich, und geht noch vom dritten Markt für den Ad-Exchange aus. So oder so, die missbräuchlichen Verhaltensweisen sind sowohl in Amerika als auch in Europa gleich identifiziert worden. Das lässt sich in verschiedene Kategorien unterteilen. Am Ende geht es darum, dass die Zusammenarbeit zwischen dem SSP, wenn man den Ad-Exchange noch separat nimmt, zwischen dem und dem DSP, aber dann jeweils auch zu den Ad-Servern, dass die so von Google ausgestaltet ist, dass die eigenen Vermittler da immer einen Vorteil haben. Der offensichtlichste Fall ist der Last-Look-Vorteil, wo also das System so ausgebaut ist, dass erst einmal alle anderen SSPs ihre Angebote machen können und nicht wissen, was natürlich die anderen so bieten für eine Impression. Und dann, wenn Googles SSP, die alle, ich sage jetzt mal vereinfacht, gesehen hat, kann sie einen Cent draufpacken und hat dann den Bid gewonnen mit einem einfachen Unterschied von einem Cent, weil sie eben diesen letzten Blick darauf haben, was ist denn jetzt eigentlich das höchste Gebot der übrigen SSPs und wie kann ich die denn überbieten? Und dafür hat es dann eben gereicht und einen Cent mehr gemacht hat. Und nach den statistischen Erhebungen hat das bei 30-40% aller Auktionen dann den Unterschied gemacht. Und das ist natürlich...
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, was noch wichtig ist, um zu verstehen, ist, dass über diese verschiedenen Plattformen greifen in der Regel die gleichen Advertiser zu. Also der Advertiser arbeitet eventuell mit 3, 4, 5, 6 verschiedenen Plattformen und Google kann quasi sagen, sagen Sie mal, es kommt ein L'Oreal-Gebot über die verschiedenen Plattformen. Und Sie können sagen, ich sehe gerade, L'Oreal bietet das und das in der Plattform und in verschiedenen Plattformen. Und Sie können dann sagen, ich kenne ja eigentlich das Höchstgebot von L'Oreal und ich biete jetzt über mein eigenes Ad-Network 1 Cent mehr. Am Ende gewinnt eventuell der gleiche Advertiser, aber Google bestimmt auf der Ad-Exchange, auf dem Layer, wo sie die meiste Macht haben, dass über ihre Demand-Side-Plattform das Ad ausgelöst wird. Ist das korrekt, so wenn ich das erkläre?
Ja, und das Krasse ist natürlich, dass es dadurch für den Werbetreibenden immer so aussieht, als wenn der Vermittler von Google einfach die beste Performance hat. Ja, von dem kommt am Ende alles rüber, die ganzen laufen am Ende über den. Warum? Weil der eben in diesem intransparenten Auktionsverfahren, das im Hintergrund abläuft, diese Vorteile genießt und dann alle anderen SSPs aussticht und der Werbetreibende denkt, also über die anderen läuft ja irgendwie hier gar nichts. Das, was hier mir am besten performt, das ist eben Googles Vermittler. Aber das ist eben künstlich aufgelegt, das System, sodass diese Gebote, die dann über andere Vermittler laufen, nicht die gleiche Chance haben, zum Erfolg zu führen.
Man muss ja vielleicht auch sagen, dass das das kleinstmögliche Inkrement ist, was dann draufgezahlt wird. Es ist wirklich nur ein Cent, der sozusagen dazu führt, dass das Volumen ist und dadurch, dass der Last Look ist, ist ja auch die Entscheidungskonfidenz besonders hoch, dann immer zu Google geht. Vielleicht nochmal kurz, weil nicht, glaube ich, nicht alle mit den Abkürzungen vielleicht immer so firm sind. Die SSP-Seite ist die Supply-Seite, also die Angebotsseite, die Publisher-Seite, die DSP ist die Demand-Seite, das ist die Seite der Werbetreibenden. Edex ist eine besondere Form und DOJ ist das Department of Justice. Nur mal ganz kurz nochmal, weil das wiederkehrende Abkürzungen waren, die, glaube ich, wichtig sind zu verstehen.
Genau, und weil Google quasi nicht am Tisch ist, würde ich jetzt mal Ihre Argumente kurz zumindest erwähnen. Also die würden natürlich sagen, unsere Plattform ist offen und wir listen 80 konkurrierende Publisher-Plattformen, also sind angebunden an unsere Ad-Exchange und bis zu 700 verschiedene Demand-Side, also Advertiser-Plattformen, sind angebunden an unser System. Und unsere Kunden wählen das, treffen freiwillig diese Wahl. Sie arbeiten mit 6 verschiedenen SSPs im Durchschnitt und mit 3 verschiedenen DSPs. Und deswegen wäre das eine freiwillige Wahl. Aber wie Thomas schon richtig erklärt hat, würde sagen, diese Wahl eventuell unter so einem falschen Prämissen getroffen, weil Google sich oder die eigene Demand-Side-Plattform halt besonders attraktiv aussehen lässt, indem sie den Finger auf die Waage legen an der Ad-Exchange.
Wird die Existenz des Last-Bit-Verfahrens von irgendeiner Seite bestritten?
Das wird nicht bestritten und kann auch von Google nicht mehr bestritten werden, weil die französische Wettbewerbsbehörde schon in einem Verfahren im Jahr 2021 das festgestellt hat und diese Entscheidung von Google nicht angefochten worden ist. Die ist also rechtskräftig. Warum hat Google das nicht angefochten? Es ging damals nur, sage ich mal in Anführungszeichen, um ein Bußgeld von 220 Millionen. Ich glaube, Google hat eher befürchtet, dass wenn die Gerichte da jetzt noch tiefer graben und noch mehr herauswühlen, dass es am Ende noch viel schlimmer ausgehen könnte für Google. Deshalb hat man da schnell einen Deckel drauf gemacht. Aber dieses Element wurde eben schon von der französischen Behörde festgestellt. Da gibt es also nichts mehr dran zu rütteln.
Also das ist sicherlich also eine Wettbewerbsverzerrung dieses Recht des Last Bits. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was missbräuchlich als Missbrauch vorgeworfen wird?
Ja, das gab es. Über den Last-Look-Vorteil hinaus hat Google noch weitere Maßnahmen ergriffen, um seinen Google Ad Exchange vor Wettbewerb durch Dritt-SSPs zu schützen. Ein Instrument war das sogenannte Dynamic Revenue Sharing. Darunter versteht man, dass Google sich das Recht einräumte, die mit einem Publisher vereinbarte Kommission, die sogenannte Takeout-Rate, für jede einzelne Impression, also dynamisch jeweils pro Auktion, nach oben oder unten anzupassen. Und zwar je nachdem, wie hoch die Gebote der konkurrierenden SSP ausfielen. Dadurch konnte der Google Ad Exchange in den Auktionen, in denen ein Wettbewerber, also eine andere SSP, ein höheres Gebot abgab, auf einen Teil der Kommission vom Publisher verzichten, um dann den Betrag, den ein Werbetreibender über den Google Ad Exchange maximal bieten kann, zu erhöhen. Denn je geringer Googles Takeout-Rate ist, desto mehr konnte der Werbetreibender ja netto bieten, weil mehr
von seinem Budget übrig blieb. Diese dynamische Preisanpassung erlaubt es dann dem Google Ad Exchange, auch solche Auktionen zu gewinnen, bei denen eigentlich das Mindestgebot so hoch war, dass Googles Werbekunden es nicht erreicht hätte. Bei Auktionen mit einem geringeren Wettbewerbsdruck, an denen sich also weniger konkurrierende SSPs beteiligten, hat Google dann hingegen seinen Kommissionsanteil erhöht gegenüber dem Publisher und konnte dann trotzdem noch die Impression gewinnen. So blieb dann insgesamt die Balance oder die Marge gleich, aber Google konnte sich viel mehr Auktionen sichern. Das Ganze war aber nur möglich, weil Googles Ad Manager, also Googles Ad Server für Publisher, der marktbeherrschend ist, dem Google Ad Exchange vorher Einsicht gewährt hat, welche Gebote denn von den Dritt-SSPs abgegeben worden sind. Diese Einsicht wiederum hatten die Dritt-SSPs natürlich nicht, sodass sie nicht einfach ihren Kommissionsanteil anpassen konnten, je nachdem, wie hoch die Gebote der Wettbewerber waren. Das ist also, wenn man so will, eine klassische Manipulation, weil der eine eben die Gebote der anderen kennt und der andere nicht. Aus Sicht der Werbetreibenden sah es dann so aus, als wenn der Google-SSP immer deutlich besser abschnitt, obwohl am Ende das nur an so einem Datenvorteil hing.
Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist das einmal dazu geeignet, um den Marktanteil auszuweiten, indem ich auf Marge verzichte, und zum anderen die Ergebnissituation zu verbessern, indem ich den Rohertrag auf das gehandelte Werbegut einfach größer machen, den Preis höher setze, als er eigentlich sein müsste. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, am Ende ist dieser dynamische Spielraum bei der Kommission halt dafür da, dass der Google Ad Exchange möglichst viele Auktionen gewinnt und Dritt-SSPs möglichst wenige. Sodass also Googles SSP aus Sicht der Werbetreibenden als der effektivere erscheint und Wettbewerbern einfach die Masse und die Netzwerkeffekte verloren gehen.
Ich denke, was man hier nochmal, was nochmal wichtig ist zur Verdeutlichung, du hast es gerade schon mal gesagt, Pip, aber dass Google hier wirklich drei Rollen hat, Verkäufer, Käufer und gleichzeitig auch Auktionatoren.
Ja. Würdest du das auf den anderen Markt übertragen, ist das quasi, als wenn Goldman Sachs die New York Stock Exchange besitzen würde. Und das sind nicht meine Worte, sondern es kommt aus internen Google-Dokumenten, die das selber so charakterisiert haben, nach meinem Verständnis. Und jetzt musst du dich mal fragen, also Börsen, und Ad Exchange ist quasi eine Börse, sind ja eigentlich perfekte Märkte. So, normalerweise sollte es da keinen Raum für sehr große Margen geben. Also wenn ich dir eine Aktie verkaufe, du mir eine Aktie abkaufst über eine Börse, selbst wenn dann noch zwei Broker auf beiden Seiten dabei sind, also sozusagen eine Demand-Side- und Supply-Side-Plattform, dann wird der Unterschied, den wir da haben, nicht mehr als 1% sein wahrscheinlich oder teilweise sogar Promille, wenn es eine Währung ist zum Beispiel. Jetzt ist aber so, dass wenn ich dir eine Anzeige verkaufe, dann kriegt da auf einmal jemand sagen mindestens 30% Share davon. Sagen wir regen uns über Maklerpreise auf, dass die 7,14% bekommen. Oder schätz mal, was die Take-Rate bei einer Sotheby's-Auktion ist, so aus dem Bauch.
Keine Ahnung.
Ja, also die händeln die Ware, versichern die und nehmen 10% dafür. Okay. So, aber wenn ich ein komplett digitales Gut, also sagen eine Page-Impression oder Ad-Impression verkaufe, dann ist offenbar 30% eine akzeptable Marge dafür, was wahrscheinlich daran, also entweder liegt es an der Abhandensein von Konkurrenz, ein bisschen vielleicht auch daran, dass das Modell vorher 50% genommen hat, das alte Vermarktermodell. Aber man muss ja fragen, warum in so einem hocheffizienten Markt es eigentlich zu so einer hohen Marge kommt. Das könnte natürlich darauf hindeuten, dass es zu wenig Wettbewerb gibt. Bei einem Trade Desk ist diese Marge zum Beispiel schon deutlich niedriger.
In anderen Zusammenhängen haben wir gesagt, solche Arbitrage-Effekte lassen sich nicht dauerhaft und vor allen Dingen nicht in dieser Größenordnung at scale ausrollen. Ne?
Genau, dazu sagen, müssten sich die Player aber sagen, dieser Lage sagen, bewusst sein. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Beziehungsweise es ist eben so, dass wenn andere Player, wie zum Beispiel in Trade Desk oder sagen, andere Demand-Side-Plattformen, sagen wir mal Adform oder Criteo, systematisch benachteiligt werden würden in diesen Auktionen, dann kommt es natürlich immer wieder dazu, dass Player sich für die Google-Lösung entscheiden, auf Kosten höherer Preise letztlich, aber weil sie glauben sozusagen, dass sie die bessere Lösung damit haben. Tatsächlich haben sie aber wahrscheinlich nicht die echte Performance der alternativen Lösung gesehen. So ist ein Weg, das zu erklären.
Das bringt uns zum Punkt der Transparenz oder das Gegenteil davon, das Blackboxing.
Genau.
Blackboxing ist ein, wenn ich das richtig verstanden habe, Thomas, auch ein Vorwurf, der im Raum steht, dass das, was Google in seinen unterschiedlichen Rollen tut, von außen oder für andere Marktteilnehmer nicht nachvollziehbar ist. Was ist da dran?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des gesamten Konzepts. Googles Mitarbeiter hatten irgendwann selber eingeräumt, dass man für sowas Wichtiges wie die Vermittlung von Werbung extrem wenig darüber weiß und dass das bei Design so ist, weil man eigentlich gar nicht will, dass die Leute das durchschauen, was für ein extremer Interessenkonflikt hier eigentlich besteht, dass man einerseits die Werbetreibenden vermittelt, denen sagt, wir holen das meiste für euch raus, und andererseits vermittelt man auch die Publisher und sagt, wir holen das meiste von euch, von der jeweiligen Gegenseite aus, und besetzt dann alle Stufen dazwischen und versucht auch von beiden Seiten maximal zu profitieren. Und dass das in einer Hand zusammengeführt ist, da wollen die natürlich gar nicht Transparenz schaffen, weil Transparenz würde dann eigentlich nur verdeutlichen, was dort an Stellschrauben eigentlich besteht, um den Wettbewerb so zu verzerren, dass am meisten für Google übrig bleibt. Und deshalb ist das ein Bestandteil der Strategie, möglichst intransparent zu bleiben. Die Werbetreibenden wissen nicht, wie eigentlich die Gebühren sich verteilen, wo auf welchem Vermittlungsdienst eigentlich wie viele entfallen, wie die sich untereinander im Verhältnis stehen. Das ist alles Teil des Systems, und erst diese Verfahren haben eigentlich Licht in dieses Dunkel gebracht, weil sie eben Google gezwungen haben, jetzt mal wirklich klar zu schildern, wie das Verhältnis zwischen den verschiedenen Vermittlungsebenen ist. Vorher hatten die gar kein Interesse, das offenzulegen.
Bevor wir über die Konsequenzen für das Ökosystem zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal die Frage stellen. Wir reden jetzt, dieser aktuelle Fall vom DOJ aus Ende Januar ist ja auf den Display-Bereich fokussiert. Aber erstmal unter uns, ist das Problem denn auf den Display-Markt beschränkt jetzt im Allgemeinen?
Also ich meine, Google hat in fast allen Unternehmungen, die sie intern starten, in irgendeine Art und Weise ein Kartellrechtsproblem, würde ich vermuten. Aber so die Gegenfrage wäre, was sagt dir denn, dass zum Beispiel das Reserve-Bid für deine Marke, die du kaufst, nicht ähnlich festgelegt wird? Also warum scheint ja relativ arbiträr sozusagen der Mindestpreis für die Marken-Ad, wo es vielleicht nur einen legitimen Bieter gibt, nämlich dich selbst, was ist da das zweite Gebot, wie das festgelegt wird? Das scheint ja auch arbiträr zu sein, zum Beispiel, wie das festgelegt wird.
Du machst es im Brand-Bidding, also auf die eigene Brand.
Genau, so ein Google incentiviert Leute ja durchaus oder erklärt ihnen, warum es wichtig ist, ihre eigenen Brand-Ads zu kaufen. Und der Klickpreis dafür scheint ja signifikant zu steigen über die Jahre. Und dann, worin da die Begründung liegt, könnte man sich ja zum Beispiel auch fragen.
Ist nicht auch die Verknüpfung von zum Beispiel Targeting-Kriterien, die jetzt praktisch nur Google mit bedienen kann, so zum Beispiel durch die Verknüpfung von mehreren Kanälen, wie zum Beispiel Search, Display, YouTube, aber auch das Android-Ökosystem, also Mobile, ist das nicht auch schon allein eine Verknüpfung, die zu einer Konzentration und zu möglichen Missbräuchen führen kann?
Also vielleicht kann ich da kurz angucken. Ich halte das für übertragbar und denke, das läuft bei Google Ads ähnlich ab. Der Grund, warum man das noch nicht weiß, ist, dass es da noch nicht die Untersuchung gab und es eben nicht im Open Web stattfindet, sondern wirklich im Walled Garden von Google. Aber wenn man sich allein das System von Smart Bidding anschaut, wo man also Google selber die Optimierung der Gebote auf Google Ads überlässt und Google dann nach seinen eigenen Parametern, seinen eigenen Daten, Algorithmen dann die Gebote für die Werbetreibenden optimiert, ja, die Gebote für Anzeigen, mit denen Google Geld verdient. Das muss man sich einmal so kurz überlegen, was das eigentlich für ein krasser Interessenkonflikt ist. Da haben wir also genau dasselbe Szenario. Da wurden auch ähnliche Tricks angewendet. Unabhängige Optimierer, die also noch eine ganze Weile dort am Markt bestanden, denen wurden einfach dann die Datenzugänge verkappt, sodass die gar kein Performance-Marketing dort mehr machen konnten. Und dann hat sich alles zentriert eben auf Smart Bidding, weil es irgendwie aus werbetreibender Sicht effektiver ist. Ja, warum aber? Weil wenn man eben der Einzige ist, der dann die relevanten Daten hat, um die Gebote zu optimieren und alle Wettbewerber da nicht rankommen, dann ist es irgendwie kein Wunder, dass man das dann so hinkriegt, dass es aus werbetreibender Sicht doch eigentlich ganz gut aussieht, obwohl man eigentlich am meisten daran an diesem Modell verdient. Sodass wir also dort dieselbe Problematik haben. Und ich denke, das ist eines der nächsten Gebiete, wo wir auch wirklich näher drauf schauen müssen.
Ist dieser Case jetzt im Display aufgetaucht, eventuell, weil die Evidenz dort einfach viel, viel besser ist? Also jetzt diese Beispiele, die ich jetzt so wie ich das verstehen konnte, in der Anklageschrift gesehen habe, die sind ja sehr stark aus internen Papieren, interne Projekte und auch teilweise durch Outside-In-Tests irgendwie zustande gekommen. Ist einfach da die Beweislage einfach leichter zu greifen als zum Beispiel im Display oder in diesem wirklich geschlossenen System?
Ich denke, das ist einer der Gründe und dadurch, dass es ein wenig schon geöffnet war und es auch wirklich Marktteilnehmer gab und gibt, die ja schon auch sich etablieren konnten, wenn auch nur in, ich sage jetzt mal, Nischenbereichen und noch nicht so stark werden konnten, war da auch ein größeres Interesse, auch ein bisschen mehr Transparenz, wie eigentlich diese Märkte funktionieren und funktionieren könnten, als in diesem völlig geschlossenen Gebotsoptimierungsbereich für die gesamten Google Ads.
Mhm. Okay. Genau, es gab vielleicht auch verschiedene Anhalts, also der Case ist ja eigentlich schon von 2020 in Texas, glaube ich, das erste Mal initiiert worden und wurde jetzt erweitert, das haben sich weitere Staaten und das DOJ angeschlossen. Dann gibt es diesen legendären, ich glaube, es war ein New York Times Artikel, die auf ihrer eigenen Website, ich konnte ihn leider nicht mehr finden, aber ich glaube, es war ein New York Times, das erklärt das, glaube ich, ganz plastisch, das Problem. Die haben auf ihrer eigenen Website Werbung gebucht und geschaut, was eigentlich von ihrem Advertiser-Geld bei ihnen selber ankam. Und es kam deutlich unter 50% bei ihnen an von diesem Geld. Und sie dachten wiederum, dass sie eigentlich so ein 30-70 Revenue Share mit irgendeiner Werbeplattform hätten. Da haben sich gewundert, warum diese 70% dann nicht bei ihnen ankommen. Also was dafür spricht, dass entweder neue Intermediäre gab, von denen derer sie sich nicht bewusst waren, oder eben irgendwo Margen noch rausgeschnitten werden. Also Transparenz gab es da wirklich nicht. Und aber wo man dann wirklich viel darüber lernt, ist dadurch, dass diese Discovery startet, also dass das die Ermittler oder die Kläger Einsicht in Google-Akten bekommen, dadurch kommt dann viel Wissen, also zum Beispiel über diese verschiedenen Eingriffe, die Thomas gerade beschrieben hat. Die haben ja quasi interne Codenamen, irgendwie Project Bernanke, Poirot oder Project Bell. Das heißt, das waren wirklich gezielte, geplante Aktionen, sofern das der Richtigkeit entspricht. Wo es Präsentationen gab, wir haben hier ein Problem und das planen wir mal so zu lösen. Und dann wurde intern entschieden, ja, so machen wir das. Oder als das Header-Bidding aufkam, das war halt Header-Bidding und AdMail, das hat gedroht, Transparenz in den Display-Markt zu bringen. Also ein guter Vergleich über die verschiedenen Ad-Exchanges, wo könnte ich eventuell noch mehr Preis, oder über die Demand-Side-Platzung, wo könnte ich den besten Preis gerade bekommen? So eine Art Meta-Layer oder Meta-Player, so eine Art Preisvergleich im Ökosystem. Das konnte Google nicht wollen, hat Header-Bidding intern als ein Existential Threat, also ein existenzielles Risiko, bezeichnet und darauf dieses Fake Open Bidding, wo man halt gesagt hat, gucken wir haben hier das bessere Header-Bidding, aber darüber sehen wir noch zusätzlich die Daten der anderen, also unserer Konkurrenten. Und wir geben uns selbst immer dieses Last Bit oder Last View. Und also, dass das alles sehr strategisch geplant wurde, das geht jetzt aus der Discovery, also aus den Ermittlungen, was ist das richtige Wort dafür? Dadurch, dass die Akten geöffnet werden müssen für die Behörden, heraus. Und es ist, glaube ich, einigermaßen schlüssig anzunehmen, dass es im Search-Bereich oder woanders ganz ähnliche Projekte gab.
Also ich war total überrascht, wie gut die vermeintliche Dokumentationslage für diesen Case war. Ich bin überhaupt kein Experte. Ich dachte nur, das war immer so sehr stark so hinter vorgehaltener Hand. Und ich bin sicher, dass die Kläger sich sehr gut vorbereiten haben, um hier in den Vereinigten Staaten Big Tech anzugreifen. Wie hat denn die Börse reagiert, Pip? Hat der Google-Kurs am, was war das, 24. Januar sich irgendwie in irgendeine Richtung deshalb bewegt?
Ich glaube nicht signifikant. Also der Markt schätzt noch, dass das Verfahren sozusagen nicht genug Zähne haben wird. Sagen einerseits, weil sagen, das 2020er Verfahren Texas nicht weit geführt hat. Die Medien beschreiben das so als sogenannten Uphill Battle, also dass es wirklich nicht einfach sein sollte für das DOJ, das zu gewinnen. Das ist aber wahrscheinlich immer so, wenn man gegen Big Tech anläuft. Von daher rechnet der Markt wahrscheinlich also nicht mit einer Zerschlagung, was ja so eine eventuelle Lösung wäre. Und selbst wenn, glaubt man vielleicht sogar, dass es den Wert von Google gar nicht mindern wird. Also rein wirtschaftlich hat es erstmal noch keine großen Auswirkungen. Ich glaube, die größere Gefahr wäre, und also alle diese Probleme sind sehr wichtig, aber also das Geld, was sich Google mit Apple teilt im Search-Markt, also dass man diese Traffic Acquisition Cost da zig Milliarden im Jahr weitergibt an Apple, das ist vielleicht das, wovor man noch mehr Angst hätte. Mhm. Was aus meiner Sicht das einfache Verfahren ist, ehrlich gesagt, weil ich bin nicht der Experte. Aber wo relativ klar wird, dass Google Apple eigentlich dafür bezahlt, dass sie keine Suchmaschine bauen, sondern sagt, dafür geben wir euch lieber, wir behandeln euch wie ein Publisher letztlich und wir teilen unser Search Ad Revenue mit, also was Apple-Nutzer ausgelöst haben, mit euch. Da beschützen sich aus meiner Sicht viel stärker zwei Monopole gegenseitig durch Verabredung.
Der eine durch seine Plattformdominanz und der andere durch seine Suchmaschinendominanz. Mhm. Thomas, wie siehst du das? Ist das Verfahren zahnlos und gibt es da nicht eigentlich viel größere Elefanten im Raum?
Ich würde sagen, man muss ja irgendwo anfangen. Und klar, Google steht auf verschiedenen Standbeinen und Suchwerbung ist das Größte. Die Vermittlung von Online-Werbung macht eigentlich nur, ich glaube, 2021 war es ungefähr 12% der Umsätze aus. Aber was man nicht vergessen darf, es ist eine ganz starke Weichenstellung und auch eine starke Waffe, um zum Beispiel alternative Werbemodelle, die der Suchwerbung nahe kommen könnten, an ihrer Effektivität, den Targeting-Fähigkeiten, die klein zu halten. Ja, wenn man also diese Display-Werbung kontrolliert, dann kann man eben die Display-Werbung auch so, ich sag ganz mal, unattraktiv und die Performance so gering halten, dass dort, wo die Suchwerbung am stärksten ist, ein großer Randbereich ist, wo keiner erstmal ranrücken kann. Deshalb hat das auch eine strategische Bedeutung, die dann auch über den reinen Bereich der Displaywerbung hinausgeht, weil am Ende diese Kontrolle über AdTech eben auch ein Instrument ist, um die Suchwerbung abzusichern vor heranrückenden Werbung durch Targeted Display Advertising. Deshalb kann ich ja schon nachvollziehen, dass die Börsen da jetzt aber nicht darauf reagiert haben. Das mag sicherlich auch dem Umstand geschuldet sein, dass es für amerikanisches Kartellrecht wirklich, die nennen das da so Hipster-Antitrust ist, weil wir so neue Theorien haben, die wir in Europa und in Deutschland schon deutlich länger akzeptiert haben, dass eine Selbstbegünstigung nicht in Ordnung ist, die aber bei amerikanischen Kartellrechtlern noch immer völliges Neuland ist. Ja, da gibt es auch so ein paar Entscheidungen der obersten Gerichte, die sind extrem kritisch gegenüber solchen Klagen und erlauben eigentlich den Monopolisten alles und sehen auch überhaupt kein Problem damit, dass die ihre Monopolrenten da dauerhaft haben. Also das Kartellrecht ist da auch anders konstruiert und die Rechtsfolge ist zwar stark, aber um man erstmal dahin zu kommen, ist die Hürde doch deutlich höher als jetzt im europäischen oder sagen wir jetzt im angefassten deutschen Kartellrecht. Vielleicht ist deshalb auch diese Sorge dort nicht so, dass die am Ende damit Erfolg haben.
Bevor wir darüber sprechen, was jetzt eigentlich passieren müsste oder sehr wahrscheinlich passieren wird, sagt mir doch mal bitte kurz, Kartellrecht, das hört sich jetzt erstmal, und Wettbewerbsverzerrung, das hört sich jetzt immer noch zum einen abstrakt an, zum anderen ist die Materie, wie wir ja alle wissen, auch verhältnismäßig komplex. Es lässt sich auch nicht jetzt so schnell am Stammtisch auch diskutieren. Ich verstehe schon, dass das nicht schnelle Lobby aufbaut. Aber wer sind denn jetzt eigentlich die Leidtragenden dieses vermeintlichen Marktmissbrauchs?
Also zunächst mal dann ganz direkt natürlich die Wettbewerber von Google. Und das schlägt sich aber dann ja relativ schnell auf die Werbetreibenden, die im Zweifel zu viel bezahlen oder die Publisher, die zu wenig bekommen, nieder. Und durch mangelnde Konkurrenz letztlich dann wahrscheinlich auch auf Konsumenten. Und das braucht man ja fast nach meinem Verständnis sozusagen für das US-Kartellrecht, weil du nach dem Sherman Act irgendwie beweisen musst, dass am Ende der Konsument mehr zahlt oder einen Preisnachteil hat. Aber natürlich ist es so, dass dadurch, dass wir keine Ad Exchange haben, die das Gleiche vielleicht für 10% anbietet oder für 15, dadurch ist der Markt vielleicht nicht so effizient, wie er sein könnte. Und dadurch zahlen am Ende Advertiser mehr. Das führt letztlich dann auch zu höheren Preisen oder eben eine Anhäufung von Profiten bei Google, die ansonsten sagen auf die kleineren Player verteilt werden würde. Das wäre jetzt meine Interpretation.
Thomas, wie siehst du das?
Ja, das deckt sich mit den Behörden, die also davon ausgehen, dass durch dieses missbräuchliche, kartellrechtswidrige Verhalten Google sich mehr auch Gebühren rausgenommen hat, als bei Wettbewerb bestünde. Die Gebühren muss irgendjemand zahlen. Im Zweifel leiten die Werbetreibenden die Mehrkosten weiter an Endverbraucher, die dann also mehr zahlen. Und es ist natürlich auch so, dass die Effizienz des Systems leidet. Vielleicht hätte Werbetreibende eben auf mehr Publisher zugreifen können. Dadurch hätten sie mehr vermitteln können, hätten bessere Ergebnisse erzielt. Also die Performance leidet auch. Und natürlich auch, wenn man den Markt so dominiert, dann ist das Innovationspotenzial dort doch deutlich geringer, als wenn wir jetzt verschiedene Player haben, die versuchen jederzeit das System zu verbessern.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir sagen, die Wettbewerber von Google leiden darunter. Das sind ja dann alle Wettbewerber auf jeder der Stufen, die Google bedient. Ne? Also auf der Publisher-Seite, auf der Advertiser-Seite und für alternative Plattformen. Und die Innovations, das unter das Verhindern oder das Erschweren von Innovation, das klingt immer so abstrakt, aber das sieht man doch jetzt gerade auch ganz deutlich am aktuellen Beispiel zwischen Google und Microsoft, oder Pip? Ich denke so an die künstliche Intelligenz, die jetzt gerade diskutiert wird.
Da sieht man wahrscheinlich so ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn es nicht mehr genug Wettbewerbsdruck gibt. Also es brauchte quasi ChatGPT und die Zusammenarbeit mit Microsoft, dass Google jetzt über Nacht in irgendeiner Schublade sagen ihren eigenen Chatbot gefunden hat, wo sie vorher keinen Grund gesehen haben, den zu veröffentlichen. Also es gab vor 2-3 Jahren mal diese News über dieses Lambda-Modell, was dem zugrunde liegt. Einerseits, dass das so ein bisschen scary war und angeblich, also eine Person meinte, das könnte er glaubt, dass es sich da so eine Art Bewusstsein entwickelt hätte. Dann wurde das irgendwie einfach weggepackt und nicht weiterentwickelt. Einfach, weil das Geschäftsmodell von Google auch so einträglich ist, dass man sagen im typischen Innovators-Dilemma war und keinen Grund hatte, sich selber zu disruptieren. Jetzt kommt Wettbewerb und bekommt sagen relativ kurzfristig wirklich ausreichend Funding von Microsoft, also letztlich einem anderen sagen Megakonzern. Und scheinbar über Nacht hat Google eine Konkurrenzlösung schon parat, so dass man davon ausgehen muss, dass die vorher in irgendeiner Schublade geschlummert hat und einfach nicht an den Markt gebracht wurde. Das hat man sehr stark, der typische Kartell- oder Zerschlagungsfall wird ja immer das alte AT&T oder die Baby Bells und so angezeigt. Und AT&T hatte die sogenannten Bell Laboratories, Bell Labs, in der ganz viele Erfindungen lange Zeit einfach irgendwo weggesteckt worden sind und nicht an den Markt gebracht worden sind, weil sie eventuell das alte Ferngesprächs- und Telegrafenmonopol von AT&T gefährdet hätten.
Diese Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen, ist klar, es wird allgemein über das Phänomen KI, ChatGPT und alles, was dann noch weiterkommt, irgendwie gesprochen. Aber diese Verzerrung, die jetzt ja auch, wie ihr beide sagt, jetzt schon länger, der Vorwurf steht ja schon länger im Raum. In meiner Wahrnehmung ist das Echo in der Industrie, also im Ökosystem, immer noch verhältnismäßig leise bis kaum wahrnehmbar. Also klar, also in der Presse kann man das ja schon finden, aber ich sehe jetzt noch nicht den Aufschrei von Advertiser-Verbänden, ich sehe noch nicht die großen Agentur-Konglomerate, die Netzwerke etc., die sich jetzt wirklich da involvieren und in irgendeine Richtung arbeiten. Habt ihr dafür eine Erklärung? Also A, nehmt ihr das auch so wahr? Und B, wenn das so ist, woran könnte das liegen?
Ich vermute, es ist so ein bisschen wie beim Impfen. Das heißt, man sieht nicht, was passiert wäre du siehst nicht, was in Gegenwart vollständiger Konkurrenz, also wie schön die Welt hätte sein können, wie viel Innovation wir hätten haben können, wie günstig Ad-Exchanges gewesen wären, wie viel weniger Customer Acquisition Cost wir gehabt hätten, eventuell, wenn das System fairer wäre für alle Teilnehmer. Und da dieser Schaden aufgrund der Transparenz schwer wahrnehmbar und bezifferbar ist. Das ist natürlich ein Grund. Wenn dir niemand vorrechnet, wie viel du verloren hast, dann steht natürlich nicht dieser Ehrgeiz, sich dann einen Schadenersatz zu holen oder überhaupt zu klagen. Und die Intransparenz ist, glaube ich, der Beginn. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch weitere Gründe sieht.
Ich sehe das ganz ähnlich. Ich bin auch immer überrascht, selbst wenn es offensichtlich ist, dass was faul ist, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass es den Leuten, ich will nicht sagen, egal ist, aber dass die das dann irgendwie so hinnehmen. In manchen Fällen liegt das schon wirklich an starken auch Abhängigkeiten. Es gibt wirklich bei vielen die Sorge, wenn ich mich jetzt mit dem anlege, dann kriege ich morgen da meine Werbung nicht mehr verkauft oder der kooperiert dann nicht mehr mit meiner Website und dann penalisiert er mich an irgendeiner Front. Also es ist wirklich schon Angst vor Bestrafung, wo man dann sagt, wir wollen uns das jetzt nicht mit Google verscherzen, auf die sind wir ja langfristig angewiesen. Das ist natürlich ein echtes Problem, weil wenn die nicht mal mehr ihre Kritik äußern, obwohl sie wissen, dass es nicht ganz in Ordnung ist, dann haben wir wirklich irgendwann eine Schieflage. Und das andere Problem ist aber auch, Google ist auch wirklich ein Weltmeister in der Verdrehung und in dem Lobbying. Die stellen ja das im Moment dar. Ich kann nur allen empfehlen, mal die Pressemitteilung von Google durchzulesen zur DOJ-Klage, wo die wirklich behaupten ja, das DOJ, das sei ja so frech, dass es jetzt den Wettbewerb verzerrt und für Verbraucher lauter Nachteile bringt und wie das sein kann, dass jetzt so eine Behörde für alle das Leben schlecht macht und Innovationen tötet und höhere Preise führt und alles Mögliche. Wenn man das durchliest, kriegt man das Gefühl, dass eigentlich DOJ auf der Anklagebank ist und nicht Google. Und das hat sich über die Jahre so entwickelt, weil sie einfach damit durchgekommen sind, diese einseitige Darstellung von Sachverhalten und sich selber auch klein zu reden, ungefährlich zu reden, alles miteinander zu vermengen, dass es so aussieht, dass alle anderen ja eigentlich viel stärker sind als sie selber und das ja nur für alle ein Vorteil ist, dass ohne Google die Welt sowieso zusammenbrechen würde. Also da ist auch sehr, sehr viel Lobbying dabei und für viele, sagen wir gerade die, die das Ganze nachher bezahlen, da strengt sich Google leider am meisten an, dass die das Bild bekommen, ja, es klappt doch alles, ist ja alles wunderbar. Ja. Also wo ist eigentlich hier das Problem? Weil sie auch nicht wissen, was eben im Hintergrund eigentlich passiert.
Ja, und leider funktioniert das tatsächlich auch ganz gut. Also es gibt ja diesen US-Podcast mit den 4 Multimillionären, die sich zu solchen Themen äußern, die quasi dem komplett auf den Leim gegangen sind und gesagt haben, sozusagen, das ist hier Beeinflussung des Wettbewerbs durch das DOJ und sagen, die sollten mal uns Unternehmer fragen. Dann hätten wir ihnen gesagt, wie gut das alles funktioniert. Und was die wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass es ja relativ normal ist, dass man den Markt befragt. Also wer viel Geld bei Google ausgibt, zumindest in der EU, hat in den letzten 4 Jahren wahrscheinlich mehrmals so Fragebögen bekommen, sozusagen, wie man gewisse Aspekte des Marktes beurteilte, wie man sich da fair behandelt fühlt und so weiter. Und offenbar scheint es ja zu sein, dass eine signifikante Anzahl an Playern das Gefühl hatte, dass sie, also A, stimme ich 100% den Schilderungen von Thomas zu, dass viele da noch dreimal nachfragen, ob sie das überhaupt ausfüllen können oder ob sie irgendwelche Benachteiligungen zu befürchten haben, wenn Google das rausfindet, wie ihre Antwort ist. Also da gibt es tatsächlich eine Angst im Markt. Und das andere, was ich sagen will, ist, dass natürlich das denkt sich ja das DOJ nicht aus, sondern diese Beschwerden kommen aus dem Markt und sind von anderen Unternehmen, von Konkurrenten. Und die verteidigen wiederum nicht nur den eigenen Wettbewerb, sondern am Ende eben auch die Preise der Konsumenten und die Marktfunktion als Ganzes.
Hat einer von euch eine Beobachtung oder eine Meinung zur Rolle von Agenturen? Also man könnte jetzt erwarten, dass insbesondere diejenigen, die aggregiert für die größeren Werbetreibenden die Mittel treuhänderisch investieren, dass die auch eine klare Position beziehen. Ich konnte da jetzt auf die Schnelle nichts finden, sagte ich und hatte ein Grinsen auf der.
Mein Gefühl ist, dass die eigentlich ja eine der wenigen sein könnten, die eventuell für viele Kunden, also sagen wir so ein Merkle Inc. oder so eine relativ große Agentur, die Milliarden verwaltet, die müssten ja eigentlich gesehen haben, dass wenn sie für Kunden Geld über verschiedene Demand-Side-Plattformen einspielen, das ist komischerweise eine Plattform, die relativ hohe Gebühren hat. Also Google hat höhere Gebühren als Trade Desk, aber gewinnt immer die Auktion. Das ist ja eigentlich so ein Wunder in sich, wie das so sein kann. Wie wir gerade gelernt haben im ersten Teil sozusagen des Podcasts, dass es eben daran liegt, dass an der Ad Exchange geschraubt wird im Bidding-Verfahren. Aber theoretisch würde man denken, dass die eigentlich darauf hätten stolpern müssen. Warum denen das dann egal war, oder ob die auch Google fürchten oder von, ob die Incentive-Lage da nicht stimmt, das müssen andere beurteilen, glaube ich.
Also das Transparenzthema hatten Agenturen davor jetzt auch schon mal, aber mir ist jetzt keiner aufgefallen, der jetzt irgendwie vocal wurde, um jetzt hier irgendwie eine Position eingenommen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn sich der oder diejenige melden würde. Thomas, wie siehst du die Rolle der Agenturen? Ist dir da was aufgefallen?
Also da ist wirklich aus meiner Sicht irgendwie so Schweigen im Walde. Mir ist da nichts bekannt geworden. Es mag auch ein bisschen daran liegen, also sind wir wieder beim Thema der Transparenz, dass denen nicht bewusst ist, dass es auch anders und besser ginge und dass man ein wenig die Abrechnungen dann so für gegeben annimmt und nicht kritisch hinterfragt, ob die denn eigentlich so in Ordnung sind und ob das nicht eigentlich alles noch besser gehen könnte. Aber sie sind nicht in Erscheinung getreten, was man tatsächlich erwarten müsste. Bisher sind die treibenden Kräfte wirklich die Wettbewerber, die sehen, dass da gemauschelt wird.
Im Übrigen fehlt wahrscheinlich auch einfach der Anreiz. Also sie würden von dieser Kostenersparnis ja nicht profitieren, die Agenturen, wenn wir ganz ehrlich sind. Also der forensische Anreiz, da mal rein zu graben, ist wahrscheinlich nicht groß genug, ist mein Gefühl.
Und dann der wahrscheinliche Malus irgendwie dann doch. Okay, verstehe ich. Die jetzt, wenn wir in Lösungen denken, welche Maßnahmen sollte oder könnte es geben und wem trauen wir die Umsetzung oder die Herbeiführung dieser Maßnahmen zu? Also insbesondere jetzt mal aus einer europäischen Perspektive gedacht. Thomas.
Ja, also bei den Maßnahmen, diese Transparenz und diese enge Verflechtung der verschiedenen Vermittlungsebenen, die begrenzt auch gleichzeitig den Instrumentenkasten. Weil wir haben jetzt so viele Male gesehen, dass es einfach so viele Stellschrauben in diesem System gibt. Dann kriegt man mal mehr Daten, dann hat man mehr Zeit, Gebote abzugeben, dann kann man die Gebote nochmal nachschieben, dann kann man bei den anderen reingucken, was die so bieten. Alle möglichen Faktoren, dass man gar nicht als Regulierer so wirklich in der Lage ist, die zu identifizieren und durch ein Verbot abzustellen und sicherzustellen, dass nicht ein anderer Stelle, bei einer anderen Stellschraube einmal nachgelegt wird und dieselbe Wirkung über einen anderen Bereich dann wieder erreicht wird. Das heißt, man läuft ständig hinterher, wenn man denen versucht, einzelne konkrete Verhaltensweisen zu untersagen und kann eigentlich das Rennen nur verlieren bei dieser Komplexität und Transparenz. Deshalb tendieren eigentlich diejenigen, die sich das wirklich im Detail angeschaut haben, dazu zu sagen, hier kann es keine Verhaltensauflagen geben, wie die sich verhalten müssen, sondern strukturelle Auflagen, die also diesen zugrunde liegenden Interessenkonflikt, der einfach den Anreiz schafft, hier so rumzumogeln, der den beseitigt. Dass Google also nicht gleichzeitig eigenes Inventar verkauft und dann bei der Vermittlung auch noch das Sagen hat, und zwar nicht nur auf der einen Seite, sondern auf beiden Seiten und alles dazwischen und damit eigentlich alles, was die Online-Werbung angeht, im Driving Seat ist. Und diese strukturelle Maßnahme würde dann eben sowas bedeuten wie: Man trennt den Bereich der Vermittlung von Display-Werbung aus dem Konzern heraus, dass also die programmatische Werbung von anderen Vermittlern, die keinen Interessenkonflikt haben, vorgenommen wird. Eine solche strukturelle Trennung würde ich auch für verhältnismäßig erachten, wenn man sich eben bedenkt, dass es, ich sage jetzt mal, nur 12% des Umsatzes insgesamt ausmacht, aber so eine große Reichweite und Wirkung auf die Gesamtindustrie hat. Und dass am Ende das Resultat ist von Transaktionen, die man wahrscheinlich nie hätte genehmigen dürfen und von Verhaltensweisen, die man auch nicht hätte akzeptieren dürfen, dann ist es eigentlich nur die Konsequenz dieser Kette an Verhaltensweisen und Transaktionen, die man jetzt dann rückgängig machen muss. Wem traut man das zu oder wem kann man das zutrauen? Natürlich wäre es wünschenswert, direkt aus den Staaten, dass das DOJ diese Forderung vom Gericht bewilligt bekommt, ein Abtrennen der Vermittlung aus dem Google-Konzern zu bewilligen. Wenn es dort aber nicht läuft, dann müssen wir in Europa, können wir nicht einfach weggucken und sagen, naja, dann läuft es halt nicht, sondern dann muss man natürlich hier genauso nachlegen. Ich denke, im Moment gibt es eigentlich nur zwei Behörden, die das sinnvoll machen könnten. Das ist einmal die Europäische Kommission, die sehr tief auch in diesen Themen drinsteckt, hat ja auch ein laufendes Verfahren zum Thema Google AdTech. Die haben sich nur in der Vergangenheit sehr gesträubt mit solchen strukturellen Maßnahmen. Oder eben tatsächlich das Bundeskartellamt hat ja jetzt eine aktuelle Sektoruntersuchung zur Online-Werbung gemacht mit Licht und Schatten. Aber immerhin bei der Frage der Rechtsfolge sind sie zum Schluss gekommen, dass diese vielen Stellschrauben sich gar nicht eigentlich adressieren kann lassen durch Verhaltensauflagen und tendieren eigentlich auch zu einer strukturellen Maßnahme. Es gibt auch eine Novelle, eine 11. GWB-Novelle, die es erlauben würde, dass man nach einer solchen Sektoruntersuchung solche Maßnahmen auferlegt. Und einige denken, dass es tatsächlich vielleicht auch eine Verknüpfung zwischen dem einen und dem anderen gab, dass also diese 11. GWB-Novelle, die jetzt ansteht, auch ein wenig mit Blick auf diesen so problematischen Markt für die Vermittlung von Online-Werbung auf den Weg gebracht wird.
Hm. Pip, hast du noch Gedanken dazu, was jetzt eigentlich passieren könnte, vielleicht gerade so aus der Reaktion der möglichen Wettbewerber von Google?
Also was mir auf jeden Fall nochmal aufgefallen ist, ist ein Verteidigungsargument von Google ist ja auch, dass sie sagen, Microsoft hat Xander, also AppNexus, übernommen, hat eine große Plattform, die wächst. Amazon Retail Media wächst mit 20%, Apples Werbemarkt oder Werbeprodukt wächst signifikant und so weiter und so fort. Und dann, was man daran ja sieht, das ist bestenfalls ist noch Konkurrenz von anderen großen Monopolen in irgendeinem Markt gibt und dann die kleinen Unabhängigen, und das ist ja der Markt, über den wir sprechen, dann eben doch wirklich keine Chance mehr haben. Und dann vielleicht nochmal zu dem Problem, wie schwer es ist, zu einer Lösung zu kommen, das vielleicht mal plastisch zu machen. Also dieses Untersagen von Verhalten funktioniert deswegen nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Google untersagen würde, bei Shopping, also ihren eigenen Preisvergleich, die Shopping-Ads, die Product-Listing-Ads da oben drüber zu stellen, dann wäre es für Google ein einfaches zu sagen, gut, das machen wir, Shopping-Ads gibt's nicht mehr, aber wir erweitern unsere normalen Textanzeigen jetzt um Offer-Ads oder Offer-Extensions. So, und dann hast du jetzt auf einmal wieder ein auktionspreisgetriebenes Produkt, wo bezahlt konkrete Angebote vergleichbar werden an der oberen Seite oder im Zweifel mobile auf 100% des Screen Reader State. Das heißt, das ist so ein bisschen, als wenn man versucht, einen Aal in einem Fluss zu greifen. Also du hast sofortige Ausweichbewegungen. Deswegen musst du tatsächlich wahrscheinlich die Incentive-Lage, also du kannst natürlich auch sehr abstrakt versuchen zu regulieren, aber dann hast du wieder andere Probleme, das eventuell nicht zur Lösung beiträgt. Das heißt, man muss tatsächlich wahrscheinlich die Incentive-Lage verändern und dazu hilft dann oft nur die Aufspaltung. Also man sucht natürlich nach milderen Mitteln, aber je mehr man darum probiert, desto mehr sieht man eben, dass Google, könnten halt, da sie quasi ja durch das ganze Display-Ökosystem sehr stark vertreten sind, könnten sie einfach an irgendeiner anderen Stelle auch an die Waage fassen. Und es ist unwahrscheinlich, dass man da mit milderen Mitteln zu einer Lösung käme. Das wäre jetzt meine Einschätzung.
Diese Verhaltensauflagen, dieses Beispiel jetzt, wo du es gerade sagst, Pip, diese Umgehung dann von dieser Verhaltensauflage, die kann man auch sehr schön bei den diversen Diskussionen bei Amazon, also Stichwort Buybox, auch beobachten. Es gibt dann immer relativ schnell eine Lösung, die eigentlich eine Umgehung darstellt oder teilweise sogar eine Verschlimmbesserung. Gut, aber das allein diese Beispiele würden nochmal einen eigenen Podcast hergeben. Super.
Das geht ja noch darüber hinaus, wenn man allein zum Beispiel Suche. Man kann viele Sachen, über die man bei der Google-Suche manipulieren kann, kann man vorziehen auf dem Browser. Dann läuft das selber einfach über Chrome. Und wenn es bei Chrome nicht klappt, dann zieht man es auf Betriebssystem Android und macht dieselben Einschränkungen dann direkt auf Android. Das heißt, die haben so viele Wertschöpfungsebenen besetzt, auf die sie dann, sagen wir mal, ziemlich beliebig dann dieses Verhalten umstellen können, dass das nur ein Katz-und-Maus-Rennen wird. Und dann fängt man am Ende wieder von vorne an, weil sich das wie so ein Kreis schließt. Also das ist wirklich ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn man dem durch reine Auflagen begegnen wollte.
Genau, es gab, glaube ich, auch mal Auflagen, dass man auf den EU-Domains, also auf .de, .fr oder so gewisse Sachen machen. Und auf einmal gibt's in der Android-App von Google, also da gibt's ja eh nur noch eine direkte Suchleiste, da sehe ich ja gar, ich weiß ja gar nicht mehr, auf welcher Domain ich mich befinde. Also ich bin auf einmal in einem App-Layer und wie Thomas richtig sagt, kann man das immer beliebig weit hochschieben, sodass es am Ende Google sowas ein abstraktes Produkt ist, was eigentlich keine Ebene hat, auf der du regulieren kannst eventuell, beziehungsweise beliebig die Ebenen wechseln kann zwischen Browser, Betriebssystem, App oder Domain oder was komplett virtuell, dass es wirklich schwer ist, da habhaft zu werden.
Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe bei mir auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mein Bewusstsein für die Problematik auf jeden Fall deutlich tiefer gelegt hat, deutlich fundierter macht. Ich hoffe, das ging anderen auch so. Ich bin sicher, dass dieses Thema leider nicht schnell gelöst wird. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass wir, wenn ihr Bereitschaft dafür hättet, dass wir nochmal bei einer anderen Gelegenheit zum Fortschritt entweder dieser Klage oder neuen Entwicklungen irgendwie nochmal sprechen. Bestimmt diese Diskussion um KI und die Publisher-Welt und wie zum Beispiel Publisher noch vergütet werden für ihren Content, würde auch nochmal was hergeben. Lieber Pip, lieber Thomas, ich wünsche euch beiden, also Pip dir, vielen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir. Und Thomas, dir auch ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und danke euch für eure Bereitschaft. Wir haben heute diesen Podcast am 7. Februar aufgenommen. Und wenn ihr diesen Podcast gehört habt, noch offene Fragen, wir packen alle Links in die Shownotes, auch so die Links zur Klageschrift und der ein oder anderen Publikation, die wir gebracht haben. Ganz nebenbei sei erwähnt, Thomas hat auch aus meiner Sicht sehr hervorragendes Buch geschrieben über digitale Werbung und das Ökosystem Google. Das ist auch der Titel des Buches. Auch da packen wir den Link rein, falls ihr euch da noch tiefer einlesen wollt.
Habt ihr noch Thomas hat es in seiner Thomas hat in seiner eigenen Vorstellung nicht gesagt, aber ich glaube, man kann wirklich sagen, dass er quasi der Big Tech Antitrust Experte in Deutschland und Europa ist, der die meisten mir bekannten Verfahren unmittelbar oder mittelbar betreut. Das hat man sozusagen inhaltlich sicherlich rausgehört, aber er hatte das natürlich über sich selber nicht gesagt in der Einleitung. Und auch das Buch ist, glaube ich, ein super Einstieg. Wer jetzt bei einzelnen Begriffen sich nicht 100% sicher war, ob er das inhaltlich durchdringt, für den ist, glaube ich, das Buch ein super Einstieg, was einerseits das Ökosystem erklärt und andererseits auch die damit verbundenen Probleme sehr gut offenlegt.
Richtig gut. Super. Männer, ganz herzlichen Dank. Passt gut auf euch auf und hoffentlich bis ganz bald.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.